die IT-Woche, ein Podcast der Redaktion von Inside IT.
Herzlich willkommen zur 100. IT-Woche. In unserer Jubiläumsfolge reden wir über digitale Nachhaltigkeit und digitale Souveränität. Mein Name ist Reto Vogt und mein Gast im Studio ist Matthias Stürmer, Professor an der Berner Fachhochschule und Leiter vom Institute Public Sector Transformation. Herzlich willkommen.
Hallo, Reto.
Werbung.
What if you could use your tech skills to build a better working world? At EY, we are tackling everything from cybercrime to climate change. Would you like to join us? Visit ey.com/careers and apply for a role that sparks your interest.
Mal ehrlich, Matthias, Nachhaltigkeit ist doch bestenfalls ein Modewort und schlechtestenfalls ein Marketing-Gag, oder?
Ja, wenn ich den Rat habe ich im Fall schon vor etwa 15 Jahren mal bekommen, wo man so den Begriff digitale Nachhaltigkeit ausdenkt. Und schon dann hat es geheißen, ja, das ist so ein Trendbegriff und jetzt tun wir so noch das Digitale, was soll da schon nachhaltig sein? Ich glaube, das könnte man immer sagen bei so Themen, die so grössere Entwicklungen darstellen. Digitalisierung ist auch so ein Begriff, der überall passiert. Was man sicher kann sagen, Nachhaltigkeit hat nochmal eine Wichtigkeit zugenommen, jetzt ganz unabhängig von Digitalisierung, wenn wir an Klimawandel denken, wenn wir an Lieferketten denken, wenn wir an Menschen leben und so weiter, Covid und so denken. Also dort sieht man, wie wichtig ist es, dass wir irgendwie in einem guten Einklang mit Mensch und Natur geschäften. Ja.
Es ist aber schon so, dass sich viele Konzerne zum Beispiel Umweltzertifikate kaufen, um ihren CO2-Verbrauch zu kompensieren und das nachher gegen aussen als nachhaltig verkaufen. Aber Stichwort Greenwashing, das findet schon statt, oder?
Definitiv, also das ist ein gutes Stichwort. Ich finde das genauso lächerlich, wenn Firmen, die eben, ich sage jetzt mal, für einen grossen CO2-Ausstoß verantwortlich sind und so sich wie eine reine Weste kaufen, wie wenn eben dann, Firmen im Big-Tech-Umfeld sich irgendwie Begriffe wie digitale Souveränität umschnallen und sagen, was wir machen, ist digitale Souveränität. Das ist einfach ein Open-Washing oder Souveränitäts-Washing, aber das ist einfach so eine Art, so ein Spin-Doktor von der öffentlichen Meinung, der genauso vertreibt ist wie sonst in der Wirtschaft. Ja.
Du beschäftigst dich also seit mehr als 10 Jahren mit der Nachhaltigkeit von der ICT-Branche. Was hat sich in dieser Zeit verbessert?
Es hat sich einiges ist weitergekommen. Also, wenn man rein technologisch, denke ich, das muss man gar nicht gross begründen. Also, da sehen wir ja alle, was sich da entwickelt hat in den letzten 10 Jahren und unendlich viel. Ich kann mich noch erinnern, 2015 war es, glaube ich, gewesen, wo der Bundesrat das erste Mal sich das Thema Digitalisierung sich auf die Fahne geschrieben hat. Und wo es dann wirklich, wo ich selber auch realisiert habe, jetzt ist es nicht mehr einfach IT und so ein bisschen die Informatikabteilung, wo ich etwas managen muss, sondern irgendwie in der Politik ist der Begriff angekommen, dass das eben mehr als nur einfach wie das WC muss super sein und die Leute beklagen sich, wenn das WC nicht putzt ist, aber sonst checkt niemand, wie wichtig ein WC ist, sondern dass es eben wirklich eine strategische Dimension hat bekommen und das hat sich sicher mal geändert in den letzten 10 Jahren.
Wer hätte denn im Bundesrat den Digitalisierungshut angehabt?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich denke, Doris Leuthard hätte sicher sehr stark als Person noch für sich gewinnen, das Thema. Ich kann mich erinnern, sie war die, die so wie Microsoft Home Office Day sich hat einspannen lassen. Oder die einfach auch sonst so eine junge, dynamische Person war. Und sie ist auch heute auch noch in diesen Themen tätig. Also von dem her, finde ich, kann man schon das ihr zurechnen.
Das habe ich schon mehr gehört, dass sie das war. Und das hat nachher mit ihrer Verabschiedung aus dem Bundesrat ist das Thema nachher wieder ein bisschen verloren gegangen. Dass der Herr Schneider-Ammann hat das Zeug nachher in die Schublade getan und nicht mehr angeschaut, oder?
Ja, es ist einfach, ist ja noch manchmal so, dass wenn jetzt ein Thema nicht die absolute höchste politische Brisanz wegen einem Krieg oder einer Pandemie hat, dann kommt es halt schon noch ein bisschen auf die persönlichen Präferenzen darauf an, wie da Politikerinnen und Politiker für Schwerpunkte setzen. Also hat man bei so Maruga gesehen, das hat man bei einem Uli Maurer gesehen, der kann wirklich sagen, bei Uli Maurer, der hat das in den letzten Jahren noch sehr stark vorantrieben, hat wirklich grössere Sachen angestossen jetzt in der Bundesinformatik. Aber sonst muss ich sagen, ja, habe ich immer schwer da zu überlegen, wann könnte man jetzt noch eine Beschaffungskonferenz einladen als IT-Person. Was mich sehr gefreut hat, Viola Amherd ist ja vor 2 Jahren gekommen, an die Beschaffungskonferenz. Und die hat das dann sehr gut können zeigen, dass eben im VBS sehr viele öffentliche Beschaffungen stattfinden. Das ist, glaube ich, auch nicht klar. Aber dass es in der Informatik natürlich grosse Baustellen gibt. Und von dem her, das habe ich toll gefunden. Es war sehr offen gewesen.
Ja, und sie hat sich jetzt mit dem neuen Bundesamt für Cybersecurity noch mehr IT zu sich geholt, kann man sagen.
Ja, genau. Da geht natürlich Meinung auseinander, ob das am richtigen Ort ist. Aber was ich so oder so gut finde, dass es wirklich einen höheren Stellenwert überkommt. Und das ist das, was ich muss sagen, ja, was einfach wichtig ist. Also heute Morgen haben wir eine Sitzung mit jemandem von einer Business School in Estland. Sie ist aus Tallinn und hat uns da ihre E-ID gezeigt, was schon seit 15 Jahren hat die das. Völlig normal und arbeiten mit so Instrumenten, wo Digitalisierung einfach ein Zehnfaches so diffundiert ist bis in die letzten Bevölkerungsgeschichten rein. Und wenn man hier von EID oder Patientendossier oder so redet, ist das eine kleine Elite, die sich mit dem befasst.
Ja, und Esten lachen über uns, wie weit wir sind, oder über unsere Nachbarländer sind nicht wahnsinnig viel weiter als wir, oder?
Ja, also es ist halt, die Begründung ist ja immer so im Sinn von, dass die Esten es gut hatten, dass sie sehr viel auf der grünen Wiese anfangen konnten vor den 20 Jahren. Es ist auch ein kleines Land, 1,5 Millionen Einwohner oder so. Und das ist von dem her sicher überblickbar. Und nichtsdestotrotz haben sie es irgendwie geschafft. Und sie einfach auch als Bevölkerung, habe ich das Gefühl, digital affiner geworden. Oder vielleicht sind sie schon immer gewesen, keine
Ahnung. Ich habe mit dem ersten CIO von der estnischen Regierung ein Interview gemacht. Und habe ihn so gefragt, was er so denkt über den Stand der Digitalisierung da in der Schweiz oder in Deutschland. Und er hat dann gesagt, er habe ein Traum und ein Sterber und kommt in die Hölle und als Strafe muss er den Schweizer immer Digitalisierung erklären. Habe ich also eine sehr lustige Aussage gefunden.
Ja, das ist ein bisschen böse. Also, ich finde, in gewisser Hinsicht sind wir, einerseits habe ich wirklich das Gefühl, sind wir gut unterwegs. Oder? Wir haben sehr spannende IT-Firmen, Standort Zürich, der natürlich wirklich weltweit bekannt ist mit Google und so. Und das, also ich muss sagen, ja, das ist eigentlich eine riesen coole Ausgangslage, Top-Hochschulen. Es ist manchmal schon selber ein bisschen ein Rätsel. Was liegt es an der Öffentlichkeit? Liegt es an Bern, an Bundesbern oder so? Keine Ahnung, das ist noch schwierig zu sagen. Mhm. An was liegt es denn wirklich?
Das ist definitiv schwierig zu sagen. Und wenn wir nochmal ein bisschen zurückkommen auf die ICT-Branche an sich, und die ist ja nicht wirklich als Stromsparbranche bekannt. Und meine These ist, es ist utopisch, Rechenzentren wirklich nachhaltig zu betreiben, weil Kosteneffizienz und Marge immer wichtiger sind als die effektive Nachhaltigkeit am Schluss, unter dem Strich.
Ja gut, du sprichst schon etwas Spannendes an. Oder? Was sind die Ziele, die man hat? Oder? Das Ziel für Nachhaltigkeit jetzt in diesem Kontext wäre eben möglichst wenig Strom verbrauchen. Und da kann man sagen, hat ja eigentlich auch ein Rechenzentrumsanbieter das Interesse, möglichst wenig Strom zu brauchen, weil dann kann er günstiger produzieren, hat günstigere Preise. Also da sehe ich höhere Zielkonkurrenz, wo man kann sagen, jeder Rechenzentrumsanbieter hat das Interesse, rein auch ökonomisch seine Abwärme zu nutzen. Das ist PR-mässig super und ist auch noch gut für das Portemonnaie. Dort, wo es ein Problem gibt, ist dort, wo zum Beispiel eine Zielkonkurrenz gibt. Also ein typisches Beispiel, so ein Smartphone-Hersteller, die wollen ja faktisch, dass wir alle 1-2 Jahre ein neues iPhone so kaufen. Die haben also eigentlich null Anreiz, dass Geräte reparierbar sind. Also Fairphone macht das zwar, aber das ist wirklich ein Tropfen auf den heißen Stein. Dort wiederum stelle ich fest, gibt es jetzt unterdessen eine Regulierung, Right to Repair, wo die EU das quasi vorschreibt. Die Geräte müssen können geöffnet werden, müssen können geflickt werden, Ersatzteile müssen verfügbar sein, langfristig Software-Updates müssen da sein. Weil halt faktisch die Wirtschaft hier nicht ein ökonomisches Interesse hat, die Geräte möglichst lange zu nutzen. Trotzdem weiss man eben, für die Nachhaltigkeit ist das Beste, weil also rund 80% der Energie geht in die Geräte für die Produktion. Und jetzt so ein Smartphone oder Laptop, den Stromverbrauch kann man fast vernachlässigen. Das Entscheidende ist, dass die Geräte möglichst lange gebraucht werden.
Wir haben jetzt ein paar Stichworte gehört, Stromverbrauch, Langlebigkeit, Reparierbarkeit, Wiederverwertbarkeit. Was ist die Definition von digitaler Nachhaltigkeit eigentlich?
Genau, also das Verständnis von digitaler Nachhaltigkeit geht nicht um ökologische Aspekte im engeren Sinn oder auch soziale Aspekte, sondern es geht um das offene Wissen. Es geht darum, dass das digitale Wissen selber als schützenswerte Ressource verstanden wird. Neben logischerweise auch Menschen und Umwelt und Volkswirtschaft, also so die Triple Bottom Line enhanced mit der quasi vierten Dimension. Digitalisierung, Daten, Software, die ganze KI-Thematik zeigt, dass einfach immer mehr entscheidend ist, wer hat wann Zugang zu welchen Daten, Informationen, zum digitalen Wissen, wer kontrolliert welche Plattformen, wer kann irgendwelche Systeme programmieren, wer kann mit Datenanalysen Zugang haben, wer kann irgendwelche Chat-GPTs bedienen. Das ist, sage ich jetzt mal, vor 10 Jahren noch nicht so offensichtlich gewesen. Das war eben eher noch ein bisschen der IT-Groove gewesen. Die IT muss einfach funktionieren und möglichst wenig kosten. Mhm. Unterdessen sieht man, was das für ein unheimliches positives, aber auch negatives Potenzial hat.
Wenn wir ein konkretes Beispiel machen, das Bundesamt XY schreibt ein Softwareprojekt aus und will der nachhaltigste Anbieter werden. Das ist eben oftmals nachher nicht der günstigste, wie das vielleicht früher ist gemacht worden. Und was sind das für Kriterien, wo man da drauf schauen muss als ausschreibende Behörde? Und wie kann man zum Beispiel den Stromverbrauch von einer Software messen?
Genau, also jetzt sind wir wieder beim ökologischen Dimension. Also wir sagen dem so nachhaltige Digitalisierung. Also wie kann die Digitalisierung möglichst nachhaltig gestaltet werden? Im Sinne von, dass man eben möglichst wenige Ressourcen braucht, möglichst die Geräte lang braucht, möglichst korrekt entsorgen, kein E-Waste. In diesem Zusammenhang gibt es verschiedene Aspekte. Aber da gibt es bis hin schon zur ersten Zertifizierung, wo Software ökologisch gut programmiert wird. Wenn alle, die Software schreiben, wissen, man kann gewisse Algorithmen kann man, oder gewisse Funktionen kann man energieeffizienter oder auch, weniger umsetzen. Das heisst, Software kann das Gleiche ausführen, aber kann mehr oder weniger Strom brauchen. Und das wäre zum Beispiel ein Aspekt, das sind wir gerade im Gespräch mit dem Pascal Sieber und dem ganzen Thema Industry Survey, wo es um Nachhaltigkeit geht. Wie kann eben auch die ökologische Dimension von Software berücksichtigt werden bei so Softwareentwicklung?
Jetzt haben wir einen weiteren Begriff gehabt, nachhaltiges Digitalisieren. Digitale Nachhaltigkeit, das ist einfach nicht das Gleiche, oder? Da gibt es einen Unterschied.
Ja, genau. Ich sage dem eigentlich, das sind immer zwei Seiten von einer Münze. Also Nachhaltigkeit und Digitalisierung, um so diese zwei grossen Themen geht es. Und jetzt kann man wie sagen, ja, einerseits kann Digitalisierung als Mittel zum Zweck verstanden werden, wo man sagt, man braucht digitale Mittel, um nachhaltiger zu werden. Also das beste Beispiel sind die Videoconferences, wo man kann Energie sparen, Ressourcen sparen, kennen wir alle. Oder irgendwelche Smart Logistics, dass irgendwelche Gütertransport besser ausgelastet werden kann mit guter Software, dass man mit gute Daten kann Klimawandel besser messbar machen, schauen, welche Interventionen wirklich sinnvoll sind und welche weniger. Das ist so wie das Potenzial für Digitalisierung nutzen, um letztlich Nachhaltigkeit zu verbessern. Und gleichzeitig aber auch schauen, dass man eben den Ressourcenverbrauch für Digitalisierung selber möglichst gering hält. Und eben, sei es jetzt Strom, sei es jetzt CO2-Ausstoß generell oder einfach auch Hardware-Verschleiß tut.
Jetzt gibt es ja noch, um das Ganze noch etwas komplizierter zu machen, eine dritte Seite von dieser Münze, und das ist die digitale Souveränität.
Nein, also dort würde ich sagen, machen wir es nicht komplizierter, als es nötig ist. Bei digitaler Souveränität geht es schon auch um das offene Wissen. Das, man kann sagen, da geht es um die IT-Infrastruktur. Wenn man dann sagt, es geht um Datensouveränität, geht es um Daten selber, aber wo sind die Daten, wer hat Zugang zu welchen Daten, unter welchen Umständen. Digitale Souveränität, kann man sagen, ist wie so ein anderer Aspekt von der digitalen Nachhaltigkeit. Bei digitaler Nachhaltigkeit geht es mehr darum, dass das Wissen langfristig für möglichst viele Leute zugänglich ist. Bei digitaler Souveränität geht es darum, dass Staaten, aber auch Unternehmen können möglichst eigenständig, selbstbestimmend über die IT entscheiden, dass sie Alternativen haben, dass sie kein Lock-in haben, dass sie Wahlfreiheit haben, dass sie und nicht irgendwelche Preise diktiert werden, sondern dass man das einen Markt gibt. Dass die Länder eben Souveränität, von der kommt es ja, dass der Begriff möglichst eine höhere Unabhängigkeit besteht. Was nicht heisst, dass man autark sein soll, oder? Wir sagen ja nicht, dass die IT-Industrie in der Schweiz komplett selbstständig alle Chips in der Schweiz machen, das ist eh völlig illusorisch, sondern man soll einfach schauen, möglichst viel von der Software, von den Daten können selber zu bestimmen und mitzuprägen.
Ist das am politischsten Thema von allen? Wie spürst du das? Du bist ja als Verantwortlicher für die Gruppe Digitale Nachhaltigkeit im Parlament oft in Kontakt mit Politikerinnen und Politikern, auch vom nationalen Parlament. Wie ist da das Verständnis im Parlament jetzt zum Beispiel eben für die digitale Souveränität?
Ja, das finde ich sehr spannend. Also das ist etwas, was ich erst in den letzten 1-2 Jahren festgestellt habe, dass der Begriff irgendwie sehr gut verstanden wird. Also wir haben vor 14 Jahren, als wir die Grund begründet haben, da hat Graf Litsch und Christian Wasserfallen mit einem Kernteam von allen verschiedenen Parteien eben den Begriff digitale Nachhaltigkeit gewählt, weil das einfach ohne so ein den Nachhaltigkeitsaspekt mit der Digitalisierung verbunden. Da habe ich das Gefühl, sind wir recht früh dran gewesen. Das hat es lange Zeit das in der UNO oder in der Bundesverwaltung gar nicht gesehen. Und nachher hat es aber wirklich gut funktioniert, weil es eben nicht jetzt so technisch tönt wie Open Source oder Open Data. Dort sind dann Politikerinnen und Politiker häufig zurückhaltend, wenn es nicht zu technisch wird, sagen sie, ja nein, das ist etwas, das muss operativ laufen. Und da können wir jetzt nicht einfach noch mitreden, welche IT-Plattform und welcher Hersteller da gewählt wird. Das ist ja richtig. Also Politik soll sich ja um Rahmenbedingungen, soll sich um gute, ja, einfach so das Big Picture kümmern. Also was ist da die höchste Flughöhe von digitaler Souveränität und wie können wir möglichst als Land unabhängig sein, wenn jetzt irgendwie ein Konflikt, sagen wir mal, mit den USA oder mit China ist und wir dann unsere Daten in chinesischen oder amerikanischen Rechenzentren haben, dann ist dann einfach die Frage, ja, und wir sonst irgendwo verhandeln, dann sind wir einfach irgendwie abhängig und das ist einfach nicht gut. Und von dem her ist es ein Vorteil, je unabhängiger, je souveräner man ist.
In der analogen Welt ist ja Nachhaltigkeit eher ein links-grünes politisches Anliegen und Souveränität eher ein konservatives Anliegen. Ist das im Digitalen genauso oder vermischt sich das?
Ja, das finde ich eine sehr spannende Überlegung. Das habe ich noch ein paar Mal festgestellt. Also Digitalpolitik, das Thema ist nicht einfach klar rechts oder links. Wir sind jetzt gerade dran mit SmartVote zusammen. Diese Woche werden alle Tausende von Kandidierenden für den Nationalständerat werden mit einem Fragebogen beglückt, mit rund 30 zusätzlichen digitalpolitischen Fragen, die wir zusätzlich zum SmartVote-Profil haben in den letzten Monaten erarbeitet. Und wir genauso versuchen, eigentlich so ein digitales Spider zu bilden. Weil man einfach festgestellt hat, dass links und rechts und mehr Staat, weniger Staat, klar, das kommt auch vor, aber es gibt durchaus Leute, die sagen, ja, wir wollen eben souverän sein und nicht einfach links oder rechts sein, sondern ihnen geht es mehr um Freiheit im Internet oder wir wollen möglichst Redefreiheit haben, keine Netzsperren und dann kann man nicht einfach sagen, es ist links oder rechts.
Da gibt es zum ersten Mal den digitalen Spider, oder? Hat es vorher noch nie gegeben bei den nationalen Wahlen, oder?
Hat es auch schon gegeben.
Okay.
Muss ich gestehen, habe ich damals noch nicht so gekannt, noch nicht so wahrgenommen gehabt. Es hat sich halt jetzt in den letzten 4 Jahren auch wirklich einiges da. Also wenn wir nochmal zurückschauen, die EID-Abstimmung, oder? Das ist wirklich sag ich mal, ja, spektakulär gewesen. Das Volk stimmt ab über so eine technische Vorlage wie eine elektronische Identifikation. Und eben, ich war dann auch in verschiedenen Panels gewesen und hat mir, also das ist eigentlich super, oder? Ich finde es eigentlich super, dass das hilft der Digital Literacy der Bevölkerung, wenn man sich muss sogar in der Politik mit solchen Fragen befassen und dann sich überlegen, wo sind jetzt Daten, wo ich das jetzt UBS kann, meine Identifikation rausgeben oder nicht. Und kann man durchaus der eine oder andere Meinung sein. Ich war damals eher dafür gewesen, dass man es so macht, wie man es macht. Einfach rein aus der Geschwindigkeit raus. Jetzt hat man gesagt, ich kann nein. Und jetzt, die Lösung, die sich jetzt anbahnt, ist besser aus meiner Sicht, aus digital souveräner Sicht. Aber es geht halt ein bisschen länger. Das ist ein bisschen Nachteil.
Das ist ein bisschen ein Vorzeigeprojekt in der Bundesverwaltung, die EID, die Punkte, wo man es aufgelistet hat, was alles für Aspekte berücksichtigt wurden, dass Self-Sovereign Entity ist berücksichtigt worden und so Geschichten, das gibt es meines Wissens bei keinem anderen Projekt im Bundeshaus. Eben das Patientendossier ist ein Riesendesaster, man kann es fast nicht anders sagen.
Ja gut, das haben wir auch jetzt Framing, auf was schaut man eben, was ist... Welche Beispiele hat man im Kopf, wenn man sagt, etwas ist gut oder schlecht? Ich denke, bei EID ist es ja vor allem spannend, dass sich einerseits aus dem Parlament die Gegner von der bisherigen oder von der damaligen Vorlage sich schnell gefunden haben, überparteilich, und gesagt haben, nein, wir sind wirklich für eine EID, aber eben eine, die eine höhere Selbstbestimmung, digitale Selbstbestimmung für die Bürgerinnen und Bürger bietet. Und das ist das, was er relativ schnell ist mit dem Jörg Metter, mit dem Gerhard Andrei, mit den Leuten aus dem Nationalrat, auch viele Leute, die in politischen Kreisen sind, das gepusht haben. Und darum haben wir uns dann auch sehr dafür eingesetzt von politischer Seite, dass wir das sichtbar machen, eben den partizipativen Prozess, das finde ich sehr positiv. dass dort technisch eine bessere Lösung soll sein soll als vorher, was einfach ein klassischer Server, irgendeine Identity Access Management Lösung war. Jetzt soll es wirklich eine clevere Sache geben.
Ist das ein Thema gewesen bei diesen 30 Fragen, die du gesagt hast, die Politikerinnen und Politiker müssen beantworten müssen? Oder sind das für Fragen, die sie sich müssen damit auseinandersetzen müssen?
Ja, also das ist definitiv eine Frage. Was ist zum Beispiel die Rolle des Staates? Also wenn man nochmal zurückgeht zu schauen, ja, man hat vorher, also die Befürworter der Dummy-Vorlage haben gesagt, der Staat sei gar nicht in der Lage, so etwas Komplexes wie eine EID rauszugeben und zu schauen, dass die wirtschaftlich auch verhebt und adoptiert wird. Und da kann man dann sagen, ja, das ist ja letztlich eine Äußerung, wo man durchaus kann sagen, ja, das ist einfach eine Meinung, oder? Der Staat kann es oder kann es nicht. Das ist ja, viele Leute haben ja gedacht, der Staat kann nicht irgendein Covid-Zertifikat rausgeben, bis er es eben dann gemacht hat und die App sogar als Open Source publiziert hat. Und das Gleiche sieht man jetzt bei der Idee, ja, wenn der Staat muss oder wenn der Staat soll, dann kann er so. Also, das ist eigentlich doch das Bewusstsein, was sich in den letzten 4 Jahren auch geändert hat. Dass die öffentliche Informatik oder die Informatik vom öffentlichen Sektor durchaus in der Lage ist, grosse, komplexe IT-Themen zu bewerkstelligen, wenn sie dann auch ein gutes Selbstbewusstsein hat. So, das finde ich, das ist noch wichtig.
Aber es sind jetzt ein bisschen staatspolitische Themen. Hast du ja technische Themen abgefragt, wie zum Beispiel der Einsatz von Open Source in der Verwaltung, Public Money, Public Code, so die Geschichte. Ist das auch etwas, was abgefragt wird?
Definitiv, in so einem Fragebogen darf ich die solche Fragen nicht fehlen, weil ja, man kann sagen, ja, das interessiert vielleicht nur wenig, aber unterdessen, aber wenn man es jetzt unter dem Gesichtspunkt digitale Souveränität anschaut, Schulen zum Beispiel, alle Schulen oder 90% der Schulen brauchen jetzt einfach entweder Microsoft oder Google und das heisst, die Daten sind alles irgendwo in der amerikanischen Cloud, zwar auf Schweizer Boden, aber gleich irgendwie mit Cloud Act und so nicht geschützt. Und jetzt ist die Frage, ja, wollen wir das nicht? Das ist eine politische Meinung, wo man durchaus als Staatsbürgerin kann sagen, ja, wollen wir nicht. Und da gibt es jene Leute, die sich bei mir auch melden ab und zu und sagen, ja, das läuft hier und hier nicht gut. Und könntest du nicht etwas machen? Und dort finde ich, ja, kann man etwas machen.
Es ist ja nicht nur eine Frage vom Wollen, sondern auch eine Frage vom Können. Der Bund hat Microsoft und SAP grosse Zuschläge gemacht in letzter Zeit und sie waren mit der Alternativlosigkeit begründet gewesen, beide. Weil es einfach offenbar keine Alternative für M365 und SAP gibt als ERP-System. Oder wie kann man das mit einer Open-Source-Lösung ersetzen? Das ist doch nicht möglich, oder?
Ja, also das ist ja das Thema, das ich mir schon vor, aber das ist vor 14 Jahren gewesen, wo wir so eine Beschwerde haben gemacht, 18 Open-Source-Firmen gegen die Bundesverwaltung, wo sie damals 42 Millionen Freihänder an Microsoft gegeben haben, also ein Auftrag für 2009 war das. Und ja, ich kann sagen, das ist ein uraltes Problem. Der Vendor-Login, das gibt es einfach schon seit Jahrzehnten faktisch. Vorher war es vielleicht irgendwie IBM, die sich mit ihren Mainframes die Anbieter angebunden haben. Jetzt aus unternehmerischer Sicht ist es das Beste, oder? Also ich würde genau das Gleiche machen, wenn ich Chef wäre von einer Firma und du IT Produkte verkaufen, dann würde ich schauen, dass ich meine Kunden möglichst gut an mich binden kann, dass sie abhängig sind, dass sie müssen Lizenzen verlängern, dass es viel teurer ist, mir zu wechseln, dass ich Switching-Kosten einfach jetzt unermesslich würde steigen, dass möglichst das Produkt selber in den Köpfen als die einzige Lösung ist. M365 ist die einzige, die funktioniert und alles Open Source ist irgendwie ein bisschen shady und shaky. Also das Framing, das perfekt, oder? Kann man sagen, die Marketingabteilung von Microsoft und Co. hat einen guten Job gemacht. Aber es ist nicht unbedingt im Interesse von der Öffentlichkeit und vom Staat, der eigentlich auch einen Wettbewerb möchte haben, wo andere Firmen auf der Welt gibt, die solche Lösungen könnten umsetzen oder betreuen oder weiterentwickeln.
Es gibt ja Beispiele aus der realen Welt, um es vielleicht ein bisschen den Finger in die Wunde legen, wo Open Source eben nicht funktioniert hat oder nur so ein Mittel funktioniert hat. Stadt Berner Schule als Beispiel, ist die eine oder andere Million verloren gegangen wegen Open Source, oder?
Ja, das ist jetzt genau die Frage, wegen was, oder? Also, ich habe das ja heute Nacht mitbekommen, ich bin da sicher auch mit prägend gewesen im Stadtrat, wo wir damals so ein bisschen die Open Source Strategie...
Ein Geburtshelfer gewesen, oder?
Genau. Ja. Also mindestens so ein bisschen den Anstoss habe ich gegeben, was natürlich jetzt nachher wiederum einfach wirklich wahnsinnig tragisch und blöd ist, dass man halt bei jeglichen IT-Systemen oder IT-Projekten gibt es ja ganz viele Fettnäpfchen oder Minen, wo man kann irgendwie auf die Nase fallen. Und ja, man hat einfach in Stadt Bern halt eine herausfordernde Lösung gehabt, mit Open Source auf iPads, weil sich halt die Verantwortlichen von Abraxas das ein bisschen vorher hat überlegt, dass zum Beispiel LibreOffice gar nicht native kompiliert auf iOS gibt. Da hat sie gemerkt, ah, da sollte man auch auf Anfang an ein bisschen Ressourcen investieren in so eine Open Source iOS Version. Der kommt einfach wieder mal das ganz klassische Phänomen, nobody has been fired for buying Microsoft, ins Spiel. Mhm. Es ist dann eben klar gewesen, dass es ist nicht, genau, es hat ja noch verschiedene andere Effekte gegeben, es hat zum Beispiel keine Testphase gegeben, es hat keine 12'000 Schüler auf einen Klapp mehr oder weniger ausgerollt mit den iPads und dann eine Stunde festgestellt, dass die ja gar noch nicht so gut sind und dass es da Rückmeldungen gibt und ah, wenn man zuerst 100 Stück hätte ausgerollt, hätte man dann schon können sagen, ah, wir müssen noch etwas verbessern. Projektcontrolling, Projektmanagement hat man Basic-Fehler gemacht, dass der Anbieter selber in dem Steuerungsausschuss war. Also, da gibt es jetzt mehrere Berichte dazu. Und Open Source hat es natürlich technisch anspruchsvoller gemacht. Weil es jetzt gescheitert ist, sieht man einfach so mal so ein bisschen pauschal, wegen Open Source ist es gescheitert oder hat man Millionen verlocht. Dabei hat man einfach sonst die Hausaufgabe nicht gemacht. Und das ist das, was natürlich schon ein bisschen ärgert.
Ja, und vielleicht ist auch halt die Projekterfahrung mit Standardprodukt deutlich ausgeprägter und darum passieren dort vielleicht auch weniger Fehler, kann man sagen, oder?
Genau, und das ist eigentlich der Effekt, oder? Man sieht dann, ja, mit Microsoft geht es ja. Wieso haben wir nicht von Anfang an Microsoft genommen, denken jetzt alle, so ein bisschen auf den ersten Blick. Es ist einfacher, es ist der bequemere Weg mit dem Standardprodukt, plus es ist eben auch der sicherer Weg. Das zweite Beispiel, das ja lustig in diesem Kontext selten thematisiert ist, ist SAP im Kanton Bern, wo jetzt in den letzten Monaten Kanton Bern auf SAP hat umgestellt, offenbar Tausende von Rechnungen und Zahlungen und Löhnen oder keine Ahnung was nicht können rechtzeitig auslösen. Da kommen wir niemand auf die Idee zu sagen, ja, SAP ist die Schuld. SAP selber ist eine perfekte Software, in Anführungszeichen, weil das brauchen ja alle und darum kann es ja nicht an SAP liegen. Das halt logischerweise eben auch noch viele andere Leute involviert sind und so weiter. Es hängt alles damit zusammen. Es geht auch gar nicht um das SAP-Spezifische, sondern es geht um das Phänomen, dass wenn du etwas Pionierhaftes machst, du dich halt exponieren und hast entsprechend, kommst du auf das Dach, wenn es schief geht. Wenn du einfach den Mainstream machst und es geht schief, dann sagen alle, ja, hast du nichts dafür können. Das ist halt jetzt einfach ein schwieriges SAP-Projekt.
Und es ist ja gleich in einem Gesetz, das heisst EMBAG, und das hat der Sperrigtitel Bundesgesetz über den Einsatz elektronischer Mittel zur Erfüllung von Behördenaufgaben, aber EMBAG. Dort steht jetzt quasi drin, dass Open Source Standard soll sein. Ist das nicht ein bisschen Zwängerei?
Also Moment, man muss doch jetzt mal ein bisschen differenzieren, was es geht. Es geht darum, dass wenn der Staat tut Software entwickelt, selber in-house oder mit externen, dass er dann mal by default so den Softwarequellcode öffnen. Also Open by Default, Open Source by Default. Das gleiche Gesetz enthält ja auf Artikel 10 oder Open Government Data Paradigma, Open Government Data by Default. Also wenn der Staat Daten hat, die nicht sicherheitsrelevant oder personenbezogene Daten sind, dann soll er es einfach grundsätzlich mal öffnen. Und das ist genau das, was du vorher gesagt hast, Public Money, Public Code oder Public Data. Mhm. Das heisst, der Nutzen von diesen digitalen Gütern, und jetzt sind wir eigentlich wieder beim Thema digitale Nachhaltigkeit, ist dann am höchsten, wenn möglichst viele Leute Zugang haben zum digitalen Wissen. Jetzt geht es aber, beim Gesetz geht es nicht um Beschaffung im engeren Sinn, oder was jetzt der Bund muss jetzt da von Microsoft Office auf LibreOffice wechseln, sondern es geht darum, dass dann, wo er die Software beschaffen, die eben nicht im Konflikt ist mit rechten Dritter. Also sprich, wenn jetzt eben die Software selber Microsoft gehört oder SAP und der Bund hat nur eine Lizenz, dann ist klar, kann er natürlich nicht den Quellcode rausgeben. Aber es hilft natürlich dazu, eben, dass, und da haben wir jetzt sehr schöne Beispiele letzten Jahren gehabt, Swisstopo zum Beispiel hat so ein Geoportal aufgebaut, weitgehend mit Open-Source-Komponenten, die unterdessen in verschiedenen anderen Ländern gebraucht werden. Also man spart Ressourcen, weil man halt Synergien nutzen kann. Man ist innovativer, man ist schneller unterwegs mit Open-Source-Software und man kann sogar beitragen, dass zum Beispiel der Bund kann letztlich den Kantonen helfen kann, indem die Kantone noch schneller Softwarelösungen einsetzen können. Also gibt es sehr schöne Beispiele, wo Bundesämter jetzt zum Beispiel eine Software entwickeln oder ausschreiben, dass sie mit diesen Kriterien vom MBAG her sagen, ja, es muss dann Open Source sein, die Software entwickelt wird, weil die Software ist dann nicht nur für den Bund nutzbar, sondern eben auch für Kantone und für Städte. Und das ermöglicht eben alles das Open Source Lizenzmodell.
Wenn wir noch einen kleinen Ausblick machen, was wird mit deinen Leuten von der Gruppe Paradigi redest, was kommt auf uns Bürgerinnen und Bürger zu? Eben die ID kommt im 25, irgendwann kommt das Patientendossier, vielleicht auch nicht. Ich bin auch ein bisschen skeptisch, dass das gut kommt. Aber was passiert in den nächsten Wochen, Monaten?
Ja, das ist eine gute Frage. Also wir haben verschiedene Themen, die jetzt so ein bisschen im Köcher sind. Das Modig zum Beispiel. Das Mobilitätsdateninfrastrukturgesetz, das auch ein bisschen einen sperrigen Namen hat, aber in dem Sinne eine sehr spannende das Beispiel ist eigentlich für einen Datenraum, also einen Sektor, der ganze Mobilität, Transport, öffentlicher Verkehr, aber auch privater Verkehr ist da adressiert. Es geht um Daten, die in diesem Verkehrsumfeld produziert werden und auch besser noch genutzt werden. Aber es geht auch um Software, es geht um Algorithmen, es geht zum Beispiel der Open Journey Planner von SBB, der Transportanbieter neutrale Routing machen für ÖV, dass da nicht einfach ein Anbieter seine Linie kann bevorzugen kann, sondern es eben herstellerneutral ist. Dort hat der Bundesrat der Botschaft sehr schön erläutert, wieso es eben sehr viel Sinn macht, dass der Staat hier tut investieren. Und zwar eben nicht nur ein Gesetz macht, so wie es beim Patientendossiergesetz vor rund 10 Jahren der Fall ist. Da hat man einfach ein schönes Gesetz gemacht, aber alles andere hat man dann im Markt überlassen. Aber gibt es dann eigentlich eine IT-Lösung oder nicht? Man hat dann festgestellt, ja nein, das ist eben nicht passiert. Gibt es einen Markt für Sägen, weil es eben die Kosten so gross sind, dass da kein einzelner Player bereit ist, so viel zu investieren. Oder das andere, was passiert, wenn der Staat nicht aktiv ist, dass dann plötzlich eben Monopolsituationen entstehen, wo einzelne Player plötzlich eine Lösung mit ihren Mitteln entwickeln, aber natürlich dann fairerweise auch Monopolrendite einkassieren. Und bei einem Modig, bei dem neuen Datengesetz für Verkehrsumfeld, dort will der Staat nicht nur das Gesetz machen, sondern auch eine Mobilitätsdatenanstalt, die gewisse technische Umsetzungen selber machen und dass eben die Verkehrsbetriebe nicht müssen. Jeder muss dann selber einen API-Standard entwickeln und Softwarekomponenten schreiben, sondern da wäre so meine Hoffnung, dass der Staat selber dort auch technische Lösungen bereitstellen.
Wenn wir noch kurz über die nationalen Wahlen reden, die im Herbst stattfinden. Die Gruppe Digitale Nachhaltigkeit hat ja bei den kantonalen Wahlen in Zürich und in Luzern meines Wissens Digital Champions auserkoren und quasi gesagt, das sind die Leute, die sich für das Digitale einsetzen, bitte wählen die. Nur ist halt nicht wirklich jemand Neues gewählt worden, sondern einfach die bisherigen von den Listen. Planst du etwas Ähnliches für die nationalen Wahlen, wo so nationale digitale Champions präsentiert werden, und glaubst du, dass sich irgendetwas ändert, dass mehr Digitalkompetenz gewählt wird jetzt im Herbst?
Ja, also ich sage es mal, ich hoffe es sehr, weil, also was man kann sagen ist, wir haben in der Schweiz ja viele IT-Leute, also die einfach rein in der Informatik, in der Data Science-Umfeld arbeiten. Das ist, denke ich, ein Berufsgefäll, das gewachsen hat in den letzten 4 Jahren. Es sind immer mehr aber digitalpolitische Themen aufgepoppt, ein Stichwort. Eben. Und darum gehe ich davon aus, dass es ganz natürlich mehr digital affine Leute hat oder die schon gewisse Erfahrungen mitbringen. Wir planen das, also wir sind dran, dort auch wieder mit SmartDoll zusammen quasi die Digital Champions oder Paradigi Champions herauszufinden. Da können sich alle melden, die faktisch einen gewissen IT-Track-Record haben, sei es jetzt im beruflichen Umfeld, in der Ausbildung oder auch sogar schon politisch. Und die Leute müssen wir auf der Paradigi-Webseite portieren, schön nach Kantonen gruppiert, nach Partei gruppiert. Und dann können sie sich dann auch gut darstellen. Wir werden auch versuchen, die Leute zu pushen, zu portieren, weil wir eben rein vom digitalen Know-how ein Interesse haben, dass da kompetente Leute im Herbst auch gewählt werden.
Und auch von uns eine kleine Ankündigung: Wir planen auch eine Polizei zur Digitalpolitik von der Schweizer Parteien. Kommt nach der Sommerferien bei uns auf Inside IT eine mehrteilige Serie, wo wir die Parteien fragen, was sie so vorhaben in Sachen Digitalisierung und wahrscheinlich auch ähnliche Fragen, wie du sie in Smart Spider gestellt hast.
Super, ja, dann müssen wir das mal zusammen anschauen.
Genau. Unbedingt. Danke für den Besuch im Studio, Matthias.
Merci dir für die Einladung, sehr spannend gewesen.
Und danke euch für das Zuhören, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir freuen uns über Feedback an redaktion@inside-it.ch. Werbung.
What if you could use your tech skills to build a better working world? At EY, we are tackling everything from cybercrime to climate change. Would you like to join us? Visit ey.com/careers and apply for a role that sparks your interest.
Das ist die IT-Woche gsi, ein Podcast von der Redaktion von Inside IT. Danke vielmals fürs Zuhören.